Ja, ich tue noch für den Frank Bett.
Gerne.
Vater, danke vielmals für alles, was wir jetzt schon von dir haben dürfen hören. Bitte dich, dass du jetzt unser Herz auftust. Bitte dich, dass du den Frank ausrüstest, dass ihm die richtigen Worte gibst. Dass wir angesprochen werden von dem, was er zu sagen hat. Du dir den Frank segnen. Amen.
Amen. Merci vielmals. Als Pastoren für VFMG haben wir alle 7 Jahre eine Sabbatzeit. Das ist natürlich herrlich, 5 Wochen zusätzliche Ferien. Und im 2010, schon ein paar Jahre her, sind wir mit unseren Kindern auf Burkina Faso gegangen, um Missionare besuchen. Und ich, von meiner Art her, so eher ein bisschen gewissenhaft, ich wollte wissen, was da auf mich zukommt, habe mich ein bisschen informiert. Im YouTube kann man Filme schauen, wie jemand schon auf Ouagadougou ist reingefahren. Das ist die Hauptstadt übrigens von Burkina Faso. Schöner Name für eine Hauptstadt, Ouagadougou. Dann sieht man, wie das dort aussieht. Oder mit Google Earth kann man natürlich überall herren und so. Und habe mich informiert, auch viel Kontakt gehabt mit Ita und Urs Nickli. Das sind die Missionare, die wir sie besuchen. Dass wir so ein bisschen gewusst haben, auf was dass wir uns einlassen. Aber als wir sie runtergereiselt haben, hatten wir noch einen Zwischenhalt in Marrakesch in Marokko. Wir hatten dort gerade ein paar Stunden Aufenthalt und sind dort in die Stadt gegangen. Also es war mehr so am Rand der Stadt. Und nachher habe ich gemerkt, ich habe mich überhaupt nicht auf diese Stadt eingestellt oder auf das Marokko. Was erwartet ist, ich war echt unsicher, in diese Stadt hineinzugehen und habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und für mich war das so ein richtig grosser Kontrast, als wir zu Ouagadougou waren, dort unsere Koffer hatten, durch den Zoll waren und nachher zum Flughafengebäude rausgeschaut haben. Ist der Urs der war, gestrahlt über das ganze Gesicht, wir uns begrüßt in die Arme genommen. Ich wusste, boah, super, jetzt sind wir in den richtigen Händen. Dann zumal waren sie etwa 23 Jahre schon in Burkina Faso und haben sich ausgekannt. Es ist schon angetönt worden. Euer Pastor, Hebi Geiser, der David Glaser von Adelboden und ich machen Predigreihe zum Thema Ewigkeit, Schrecken oder Freude, haben wir dem meist gesagt. Und heute soll es eigentlich genau darum gehen, Madeleine, was passiert direkt nach dem Tod. Das wäre das Gebiet, das ich mache. Wenn irgendetwas nicht gut ist, kannst du nachher auf mich zukommen und noch Rückmeldungen. Ich möchte euch sowieso bitten, wenn ihr irgendetwas das Gefühl habt, die Predigt bringe ich nächstes Mal zu Oberwil und in 14 Tagen noch zu Adelboden, wenn ihr das Gefühl habt, das kannst du rausschmeissen oder das kannst du noch rein tun, dürft ihr mir es gerne sagen. Ich bin froh um Rückmeldungen. Die Bibel gibt ja nicht alle Details bekannt, wenn es um die Ewigkeit geht. Aber ich habe den Eindruck, sie gibt genug bekannt, für dass wir eine wirkliche Hoffnung haben können und dass wir auch grosse Freude haben können. Wir werden erwartet. In Ouagadougou sind wir vom Urs erwartet worden und in der Ewigkeit werden wir von Jesus erwartet. Leider kann ich nicht ganz auf alle Fragen eingehen. Ein paar Themen muss ich auch noch dem Hebi und dem David übrig lassen, oder? Ich liege reingehen muss ich. Aber auch hier, ich habe gemerkt, es gibt ganz viele Fragen. Und sonst sind wir dann tatsächlich so weit, dass meine Predigt doch über 20 Minuten geht. Janosch, du weißt ja, wir dürfen über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten, oder? Genau. Sehr gut. Wir haben als Bild so ein Buch gewählt und haben gesagt, der David, der wird sozusagen über den Einband, also über den festen Einband da aussenum predigen. Das heisst, es geht um, was hat die Ewigkeit mit uns jetzt hier zu tun? Und der Hebi wird so quasi über das Buch predigen von Seite 2 an bis ans Ende, sozusagen, wenn das überhaupt ein Ende hat als Bild, also über die Ewigkeit an und für sich, über den Himmel. Und bei mir geht es eben da quasi nur gerade auf die erste Seite heute in meiner Predigt. Und vielleicht findet ihr jetzt das noch so ein komisches Bild, dass wir so ein Buch zusammennehmen als Bild. Das kommt aber vom C.S. Lewis, er war ein Sprachwissenschaftler, überzeugter Christ, Apologet, das heisst, er hat den christlichen Glauben verteidigt im 20. Jahrhundert. Und er hat unter anderem ganz verschiedene Bücher geschrieben, hat auch, die einen werden das kennen, eine siebenreihige Märli-Band geschrieben, aber das sind nicht einfach so Märli, sondern die haben einen biblischen Bezug immer wieder. Und das ist so ein fiktives Land, das heisst Narnia. Und dort geht es eben im letzten Band auch um die Ewigkeit. Und dort kommt der Satz, und den wir zusammen vorbereitet haben, ist uns der in den Sinn gekommen und ich möchte euch den vorlesen. Bevor dass wir aber eben zu diesen schönen Seiten kommen, müssen wir auch noch die ernsten erwähnen. Jesus erzählt eine Geschichte darüber. Er redet von einem reichen Mann. Seinen Namen wissen wir nicht aus der Bibel heraus. Und es gibt einen armen Mann, das ist der Lazarus, ein Bettler. Und die beiden sterben. Und nachher heisst es eben über sie, dass es einen doppelten Ausgang gibt. Ich möchte einmal zwei Verse lesen. Lukas Kapitel 16, Vers 22 und 23. Lukas Kapitel 16, Vers 22 und 23. Schließlich starb der Bettler, das ist eben der Lazarus, und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham mit Lazarus an seiner Seite. Ich finde das noch wichtig bei dieser Geschichte. Die Ausleger sagen, das ist eine Beispielgeschichte. Also das heisst, Jesus will hier etwas sagen, eine Aussage machen. Kommen wir gerade auf die Aussage. Aber die Ausleger gehen nicht davon aus, dass bei diesem doppelten Ausgang, nachdem dass wir gestorben sind, die einen auf die andere Seite sehen. Also sie sagen, das wird nicht so sein, sondern Jesus will etwas sagen. Jetzt könntest du mir bis so gut die nächste Folie einblenden. Ich habe das probiert darzustellen, für dass wir ganz grob die Seiten auseinander haben. Nach dem Sterben, und das ist die Aussage, die Jesus mit dieser Geschichte machen will. Nach dem Sterben gibt es zwei Orte, wo die Menschen herkommen. Entweder direkt in Abrahams Schoss oder hier, Hoffnung für alle übersetzt, an Abrahams Seite. Oder eben ins Totenreich. Und mir ist jetzt wichtig, dass wir sehen, was da hinten noch kommt. Das ist nicht vollständig. Sowohl was hier oben ist, noch hier unten ist. Jetzt zum Beispiel noch eine Wiederkunft Jesu und ein Gericht und so. Das schauen wir heute nicht an, sowieso nicht mein Thema, sondern was mir wichtig ist, ist, wir leben hier auf dieser Welt, wir sterben und werden beerdigt und nachher gibt es zwei Seiten grundsätzlich, was hergeht. Das ist das, was in dieser Geschichte hier vorkommt, vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und zwar die eine Richtung ist, ins Paradies zuerst, in Abrahams Schoss. Ich habe fast keine Bilder gefunden, wenn ich so irgendwie das Gefühl hatte, das ist irgendeine alte Malerei, wo man sieht, die höckeln da alle schön auf dem Schoss von Abraham, oder? Und dann später erst kommt der neue Himmel und die neue Erde. Also wenn wir eigentlich es genau nehmen und sagen, jemand ist gestorben, dann könnte man eigentlich, ich kann das gleich sagen, ist ja kein Problem, aber eigentlich sind die nicht im Himmel, wenn sie an Jesus geglaubt haben, sie sind im Paradies. Und auf der anderen Seite, vielleicht habt ihr die Ausdrücke auch schon gelesen, ich glaube, die Relberfelder sind sie drin, Hades oder Gehenna. Auch da gibt es wie zwei Stufen. Zuerst eine Aufbewahrung der Toten, die nicht mit Jesus gelebt haben, hier auf dieser Welt. Und später dann nach dem Gericht und allem zusammen Hölle. Jetzt hat man in den letzten Jahren sehr wenig gehört über das Thema Hölle. Da bin ich selber schuld, weil ich könnte ja eigentlich jeden Sonntag darüber reden, wenn ich möchte. Gut, vielleicht werde ich dann nicht mehr eingeladen oder so, das ist ja auch möglich. Ich habe den Eindruck, die eine Seite ist, dass wir früher eventuell die Hölle zu heiss gemacht haben. Das heisst, wir haben die Leute quasi wie bedrängt, dass sie Christen werden und darum das dermassen ausgemalt. Dabei müssen wir sagen, es steht etwas von Feuer, es steht etwas von Qualen, aber zum Beispiel, dass der Teufel Geissbockform hat und Hörner hat und einen Schwanz hat und einen Dreizack hat, das steht definitiv nicht in der Bibel, das ist eine Erfindung von Menschen, das können wir vergessen. Und ich habe auch den Eindruck, eben so ein bisschen durch die liberale Haltung, eine tolerantere Haltung, irgendwie so Gott vor Liebe und Hölle, das passt irgendwie nicht so zusammen. Darum ist das, also das ist so ein bisschen meine Interpretation, ist das so ein bisschen eher zurückgegangen. Für mich ist folgende Erklärung, die ich eins gehört habe, sehr wichtig. Die Entscheidung, und das kommt ja bei dieser Geschichte aus Lukas Kapitel 16 zum Ausdruck, die können wir hier entscheiden, solange wir auf dieser Welt sind. Wenn ein Mensch sagt, ich will mit Jesus Christus leben. Ich lasse mir meine Sünden vergeben. Ich unterstelle mein Leben Jesus. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Wenn er jetzt mit Jesus unterwegs sein will, dann wird er nachher ohne Ewigkeit mit Jesus unterwegs sein. Wenn aber ein Mensch hier sagt, boah, mit dem Glauben, das ist Quatsch, will ich nicht wissen, ich will mich nicht mit dem auseinandersetzen, geht mir nichts an, das ist alles irgendwie so religiös, ich weiss doch auch nicht was. Wenn er jetzt nicht mit Jesus zusammenleben will, dann muss er auch nicht in der Ewigkeit mit Jesus zusammenleben. Dann ist er dann eben getrennt von Jesus. Und ich denke, erst dann, wenn man wirklich den Einfluss von Gott nicht mehr hat, absolut nicht mehr hat, merkt man, dass das die Hölle ist. Man hat keine Chance mehr, zu Gott zu kommen, weil hier hat man immer die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Aber dort wird man diese Möglichkeit nicht mehr haben. Und ich denke, das wird die Hölle sein, zu merken, ich habe nicht mit Jesus leben, ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht und ich werde nie mehr die Möglichkeit haben, mit Jesus zu leben. Das gibt für mich ein anderes Bild in die Hölle, als wenn man einfach von Flammen und von Geissböcken und von weiss nicht was redet, wenn ich irgendwie sagen muss, das ist für mich ein schräg. Das andere kann ich wie nachvollziehen, um was das geht. Und eben, es geht eigentlich darum, dass Gott schlussendlich sagt, dein Wille geschehe. Wenn du jetzt mit Jesus zusammenleben willst, dann willst du schon eine Ewigkeit mit Jesus zusammenleben. Dein Wille geschehe, wenn du jetzt sagst, mit Jesus will ich nichts zu tun haben, dann wirst du auch nichts mit ihm zu tun haben. Das finde ich ganz einen spannenden Aspekt. Und dass man nach dem Tod nicht mehr die Zeiten wechseln kann, das sagt Jesus selber mit dieser Geschichte. Ich lese noch aus Kapitel 16, Lukas 16, der Vers 26. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Jetzt kannst du mir auf schwarz schalten, bis so gut. Und dann gehen wir dann nachher noch weiter mit der PowerPoint. Darum ist es ja wichtig, dass wir in unserem Leben eben die Entscheidung treffen. Willst du mit Jesus leben? Willst du deine Sünden vergeben? Er will ja dir deine Schuld zahlen. Er will ja Gemeinschaft mit dir haben. Er will ja eine Ewigkeit mit dir zusammen sein, mit Jesus. Und jetzt hast du die Möglichkeit, zu sagen ja oder nein. Das ist deine persönliche Entscheidung, aber du musst dir bewusst sein, es hat Konsequenzen bis ins ewige Leben hinein. Also, was passiert jetzt genau, wenn ein Christ stirbt? Ich will jetzt bewusst eigentlich nur noch auf das Thema eingehen, dass es auch nicht allzu kompliziert wird, dann nachher auch mit der PowerPoint. Also, wenn wir die Bibel lesen, dann kommt die Frage auf, ist man jetzt, was passiert wirklich genau in dem Moment, wo man stirbt? Teilweise ist von Aufwachen die Rede in der Bibel, wenn man dann nachher eben eingeschlafen ist oder gestorben ist. Und dann könnte einem so ein bisschen der Gedanke kommen, wenn man irgendwie aufwacht, dann müssen wir irgendwie vorher auch geschlafen haben, oder? Sonst kann man ja nicht aufwachen, wenn man dauernd wach ist. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, ich habe das extra noch nachgelesen, dass er eigentlich sagt, das Aufwachen hat mehr, interpretiert er mehr auf das, dass es eben eine Zwischenlösung gibt, eben das Paradies, das er da schon vorher gesehen hat, und nachher dann wirklich erst der neue Himmel und die neue Erde kommt. Wie gesagt, die Bibel gibt nicht jedes Detail preis. Mir ist folgende Stelle sehr wichtig geworden. Mit Jesus sind ja zwei Verbrecher gekreuzigt worden. Einer links, einer rechts. Der eine hat bis zum Schluss raus Gott verspottet und der andere hat irgendwie dort am Kreuz noch wie eine Umkehr gemacht. Und es heisst dort wörtlich, wenn man das wörtlich Wort für Wort übersetzt aus der Bibel raus, dann heisst das, Jesus, gedenke meiner, wenn du kommst in dein Reich. Und die drei Wörter, die längen aus, für dass man von Jesus gerettet wird. Jesus, gedenke meiner. Es ist also relativ einfach, Christ zu werden. Wenn man das will und das sagt, Jesus, gedenke meiner, dann nimmt ihm Jesus mit. Lukas Kapitel 23, ich will dort noch einen Satz daraus herauslesen. Und zwar der Vers 43. 23, Vers 43. Jesus hat nachher eben dem Verbrecher, der da mit ihm gekreuzigt wurde und der hat gesagt, Jesus, gedenke meiner, da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute. Und ich finde die Stelle so stark, weil das Jesus hier sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute. Was können wir also jetzt festhalten? Jetzt tun wir langsam aber sicher die PowerPoint noch eins aufklicken, die erste gern. Ich gehe jetzt davon aus, da ist ein Mensch, der entscheidet sich in seinem Leben für Jesus. Also er wirft sein Vertrauen auf Jesus. Irgendwann hat er genau das Gebet gesprochen: Jesus, ich will mit dir zusammen sein. Das entscheidet über einen doppelten Ausgang, wie ich jetzt gesagt habe. Der doppelte Ausgang kommt hier nicht mehr auf der PowerPoint, einfach das ist noch von vorher zur Erinnerung. Also, die nächste Folie, der stirbt und er wird beerdigt. Also das heisst, und das ist ja logisch für uns, unser Körper wird in den Boden hineingelegt, beerdigt und der unsterbliche Teil der Menschen, ich rede jetzt einfachheitshalber, von Seele, wird vom Körper getrennt und lebt weiter. Die nächste Folie bitte. Da habe ich wieder den Abraham genommen, das haben wir vorhin gesehen. Der Körper wird beerdigt, die Seele kommt an die Seite oder in den Schoss vom Abraham. Ich bin davon überzeugt, wenn Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, dass wenn wir dort ankommen, direkt nach dem Sterben, dass wir nachher bei Jesus sind. Das ist ja so, wie wenn man zu Ouagadougou aus dem Flughafengebäude kommt und der Ort dort ist. Super, wir werden erwartet. Endlich jemand, den wir kennen hier. Kennen wir die Leute, die im Himmel sind? Oder jetzt reden wir korrekt, die im Paradies sind. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Kennen wir die Leute dort? Ich gehe davon aus, dass wir die Leute werden kennen, weil man kann nicht an Abrahams Seite sitzen, wenn man den Abraham nicht kennt. Oder? Denkt man, was ist jetzt das für ein Mann, der da ist? Ich kann nur dort an der Seite von Abraham hocken, wenn man den Abraham kennt. Ich denke aber, dass wir zwei oder dreimal herschauen müssen, wenn wir Leute treffen im Paradies, die wir hier auf dieser Welt kennt haben. Wenn jemand querschnittgelähmt war, wird er ja dort laufen können, oder? Wenn jemand von Schmerzen gezeichnet war hier auf dieser Welt, wird er dort ganz befreit davon sein. Wenn jemand von Sorgen abgedrückt wird, dann wird er dort ja fröhlich sein. Und ich denke, wir werden staunen, wenn all das Böse und all die Anfechtung wegfällt, was das mit uns Menschen eigentlich macht, wenn wir im Paradies sind. Ich denke, da müssen wir zwei oder dreimal hinschauen und denken, boah, so sieht das aus. So hat sich Gott uns eigentlich ursprünglich einmal denken können. Jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Jetzt geht es unten weiter, weil die Folie ja fertig war. Geht es einfach unten weiter. Bei der Wiederkunft von Jesus, das wäre dort unten das mit dem Wölkchen, das heisst, Jesus wird in den Wolken wiederkommen. Jetzt wird es noch etwas komplizierter. Zu dieser Zeit leben ja noch Christen. Ich gehe jetzt nicht auf das ein, das wäre die Entrückung, sondern ich gehe davon aus, zu dieser Frage, was passiert, wenn wir sterben, unsere Seele kommt zu Abraham, unser Körper wird beerdigt und wenn Jesus wiederkommt, kommen diese zwei Sachen wieder zusammen. Und ich habe den Eindruck, dass das hier ist etwas, was wir im christlichen Glauben wie nicht vor Augen haben, dass unser Körper eben auch wichtig ist. Das gehört zum griechischen Denken, dass man den Eindruck hat, so, also bei den Griechen haben sie gesagt, der Körper ist das Gefängnis von unserer Seele, oder? Und jetzt muss sich die Seele befreien. Der christliche Glaube geht nicht von dem aus, sondern unser Körper ist auch von Gott geschaffen und er wird eine Rolle spielen bis in die Ewigkeit hinein. Darum nehme ich das hier noch rein. Die Seele und der Auferstehungsleib, das ist ja nicht unser Leib hier, der verwest ja, sondern es muss ein unverweslicher Leib sein, der wird auferstehen. Jesus ist als Erster in diesem Leib auferstanden. Und da gibt es auch so wieder ein paar kleine Hinweise, oder? Er kann zum Beispiel durch geschlossene Türen gehen, an Ostern oder eine Woche später. Oder er kann essen und trinken, obschon, dass er, ich weiß ja nicht, wie der Körper ist, wenn man durch eine geschlossene Türe gehen kann, kann man ihn trotzdem anlängen und er kann trotzdem essen und trinken. Oder bei den Jüngern von Emmaus kann er plötzlich verschwinden vor ihnen. Er hat den Eindruck, dass wie eine andere Dimension übergehen. Er kann sich zeigen auf unserer Welt, dass unsere Augen ihn sehen, dass man ihn sogar anlängen kann und kann schwuppdiwupp machen und dann ist er weg. Also es ist eine neue Qualität von diesem Körper, die auch wir werden haben bei diesem Körper. Und erst dann nachher kommt eben, das ist nicht mein Thema, Endgericht, neue Himmel, neue Erde. Und das wird nachher unsere endgültige Form sein, wenn der Auferstehungsleib und unsere Seele dann eben wieder zusammenkommen. Dazu möchte ich noch eine Stelle lesen aus Johannes 5, Johannes 5, genau Vers 28. Johannes Johannes Kapitel 5, Vers 28. Der dritte Jesus: Wundert euch nicht darüber, der Tag wird kommen, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme von Gottes Sohn hören werden. Nein, noch ab Vers 29, dann werden alle Menschen ihre Gräber verlassen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um ewig zu leben, die aber Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Das ist genau das, was ich gesagt habe, ich rede nicht über Gericht, aber hier noch eins, auch noch der doppelte Ausgang, oder? Für das ewige Leben oder böse, für Verurteilen. Aber hier kommt klar zum Ausdruck, unser Leib wird eine Rolle spielen bei der Auferstehung. Das ist also nicht etwas, das kein Thema mehr wird sein, sondern das sehr wichtig ist. Jetzt kannst du mir PowerPoint auf schwarz stellen. Merci. Jetzt stellen sich für mich noch so ein paar praktische Fragen. Was bedeutet jetzt das für uns? Oder wir sind teilweise hocken hier junge Leute, 20-Jährige, die haben sozusagen noch das Leben vor sich, wenn es normal läuft. Und auch noch, wenn man 50 ist, so wie ich, hat man eigentlich normalerweise noch ein paar Jahre vor sich. Das ist nicht immer das Thema, dass man genau über solche Fragen nachdenkt. Wenn die Bibel so Aussagen macht, verfolgt sie eigentlich schon ein Ziel damit. Und ich denke eben, diese Hoffnung oder die Zusage, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, das sollte Auswirkungen für uns jetzt haben. Ich möchte hier eine Stelle lesen aus dem 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 13. 1. Thessaloniker 4, 13. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Die Hoffnung ist ein Bestandteil vom christlichen Glauben. Die Freude eigentlich auch. Und es ist mir ja schon klar, wenn jemand stirbt, gut, wenn das Grosse stirbt mit 96, du hast es schön gesagt, kann man noch Freude haben. Es braucht gleich auch einen Trauerprozess zum Abschied nehmen. Im Moment sieht man das Grosse halt nicht mehr, oder? Ist nicht mehr da, ist manchmal ein Loch da, jemand fehlt, oder auch eben, wenn gerade jemand jünger stirbt oder sehr unerwartet stirbt, ist ja logisch, dass wir traurig sind. Das sollen wir auch sein. Jesus hat auch gerannt, wo sein Freund Lazarus ist gestorben. Ich glaube, das ist ein anderer Lazarus als dieser, aber das spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. Einfach Jesus hat Gefühl gezeigt, hat ja nicht gesagt, ja, easy, ist kein Problem, sehen wir ja jetzt schon gleich wieder, sondern er war auch traurig. Also wir dürfen traurig sein, wenn Leute sterben. Logisch. Aber jetzt möchte ich ein Zitat geben vom Aristides, der hat so am Anfang des 2. Jahrhunderts gelesen, das kommt ja vor. Der war Christ und hat von sich selber gesagt, er sei Philosoph. Und der hat gesagt, wenn einer von diesen Christen die Welt verlässt, freuen sie sich und danken Gott, dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf die Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe aufmachen würde. Ich finde das ein herrlicher Satz. He? Anfangs 2. Jahrhundert. Du hast es eigentlich ein bisschen ausgedrückt, oder, von deinem Grossen, mit anderen Worten, aber eigentlich so ein bisschen das, was er gesagt hat. Oder? Ich finde es extrem schön, wenn man das sagen kann, die Hoffnung zu haben. Du darfst wieder auf schwarz stellen. Merci. Wenn ein Mensch, der Jesus glaubt, sich in dieser Trauer eben noch die Hoffnung darf reinmischen, zum Wissen, hey, wir werden die Person wieder sehen. Die ist bei Jesus, die ist im Paradies. Wir werden nachfolgen. Ich denke wirklich, das ist eine starke Hoffnung, die wir haben dürfen. Und darum ist gut, thematisieren wir das wieder eins. Und ich muss schon sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich freue mich extrem, Familienmitglieder zum Beispiel wieder eins dürfen zu treffen, die an Jesus geglaubt haben. Oder eben so einen Martin Luther, den extrem gerne eins lernen kennen. Auch mit Paulus würde ich eins noch ein paar Fragen klären, wie er das so ein bisschen gemeint hat. Und C.S. Lewis würde ich gerne lernen kennen und mit ihm reden. Wir haben eine Ewigkeitszeit, kein Stress, oder? Herrenhöckle, Käfele vom einen zum anderen, das wird herrlich sein. Ich freue mich wirklich drauf. Ein weiterer Aspekt ist für mich auch, und das, ich glaube, da predige ich mehr als euch, ist so ein bisschen eine Gelassenheit zu haben. Probieren zu lernen, eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Das hat für mich nichts damit zu tun, dass wir einfach in allen Problemen die kalte Schulter zeigen oder so. Aber manchmal denke ich, wenn es in unserer Welt drunter und drüber geht, sollten eigentlich nicht wir Christen die sein, die am meisten klagen, sondern vielleicht die sein, die am meisten helfen. Das wäre noch so schön. Aber eine Ewigkeitsperspektive zu haben, zum Wissen, das ist nicht das Letzte hier. Jesus hat es im Griff, auch wenn wir das manchmal nicht den Eindruck haben, das ist mir schon klar, und auch grosse Fragen haben in unserem Leben oder über das, was abgeht hier auf dieser Welt. Aber es ist definitiv so, dass Jesus im Griff hat und dass er das letzte Wort hat. Und ich denke, das dürfte ein bisschen mehr Gelassenheit geben, auch bei mir. Ich neige ja dazu, so gerne das halbleere Glas zu sehen. Ich habe den Eindruck, im Himmel gibt es nur volle Gläser, da gibt es keine halbleeren Gläser. Also das ist eigentlich klar und darum sollte es ja Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Wer sonst als wir sollte eigentlich die Ewigkeitshoffnung in die Welt hineinbringen? Vielleicht hast du einen Nachbarn, der arbeitslos ist. Oder kennst du eine Frau, die in der Scheidung ist oder wo Kinder in Drogen am Abrutschen sind oder was auch immer. Wir lösen ja nicht einfach die Probleme von den Leuten auf der Welt. Wir können ja unsere Probleme oft nicht einmal lösen. Aber es ist ein Unterschied, ob einfach hier mit dieser Welt alles fertig ist oder ob das noch etwas zu tun hat mit der Ewigkeit. Und es hat definitiv etwas zu tun mit der Ewigkeit. Also, ich möchte noch eins zusammenfassen. Ja, es gibt nach dem Tod einen doppelten Ausgang. Das musst du für dich klären. Und es ist vielleicht auch gut, wenn wir das anderen Leuten sagen. Auf eine gute, auf eine feine Art, nicht in eine Hölle heiß machen, aber sagen, Jesus redet klar von einem doppelten Ausgang. Wer jetzt mit Jesus zusammen ist, der wird so eine Ewigkeit sein. Das ist das, was die Bibel sagt. Und wenn ein Christ stirbt, wird zwar sein Körper beerdigt und seine Seele geht ins Paradies, aber das wird zusammenkommen nach der Wiederkunft von Jesus. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann, erst nachher, kommt der neue Himmel und die neue Erde. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat vorlesen von Billy Graham. Er war Pastor, Evangelist, grossen Einfluss hatte im 20. Jahrhundert. Er ist im 18. gestorben, hat kurz vor seinem Tod geschrieben, eines Tages wirst du lesen und hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt. Einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin. Finde ich einen genialen Satz. Es nur der Anfang der wahren Geschichte, also jetzt, wo das Leben auf der Welt ist, vorbei war und sie in den Himmel kam. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und alle ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und das Titelbild gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erde gelesen hat, die Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Und ich finde, bei diesem Satz kommt bereits etwas von dieser Freude und von dieser Herrlichkeit zum Ausdruck. Ich habe den Eindruck, wenn wir so allgemein würden reden, wir würden sagen, die Geschichte hier auf der Welt geht vorbei, oder, wenn wir sterben. Und nachher kommt dann noch etwas, oder? Und der C.S. Lewis, der kehrt das um hier in dieser Geschichte und lässt das eine Figur sagen und sagt, hey, das, was wir jetzt haben, das ist nicht das Wesentliche. Jetzt fängt es erst an. Jetzt kommt das erste Kapitel. Hey, das ist so genial. Das zweite Kapitel ist besser als das erste und das dritte ist besser als das zweite. Also da spürt man etwas schon von dieser Freude. Und darum haben wir eben gesagt, so ein Buch müsste man